Sie hören Samstagsuni, Wintersemester 2019-2020, aus der Reihe Bildung heute, Vortrag 11, Professor Dr. Peter André Alt, zum Thema Erkenntnis für viele, Funktion und Auftrag der Universität seit dem Ende ihres Exklusivitätsanspruchs.
Vielen Dank, lieber Werner, für diese liebenswürdige und profunde Einleitung. Ich freue mich sehr, dass ich wieder einmal hier sein darf in Freiburg, und ich freue mich auch sehr, dass diese Einladung mir ein willkommener Anlass war, über Fragen der Universitätsgeschichte und Gegenwart in einem systematischen Zusammenhang nachzudenken. Ich habe meine Rede in vier Teile gegliedert. Ich beginne tatsächlich mit einem historischen Rückblick. Keine Sorge, der führt Sie nicht in die Tiefen des Mittelalters, aber doch zumindest in die Mitte des 20. Jahrhunderts zurück. Erster Abschnitt, Stagnation der Bildungspolitik, die 60er Jahre. Zweitens dann, die Massenuniversität wird Wirklichkeit, 1970 bis 1989. Dritter Abschnitt, neoliberale Lösungsvorschläge, 1995 bis 2010. Und der vierte Abschnitt führt dann nicht nur in die Gegenwart, sondern vielleicht auch ein Stück weit in die unmittelbare Zukunft mit dem Stichwort die Universität der Vielen und der Vielfalt heute und morgen. Zunächst aber ein etwas ausführlicherer historischer Einstieg. Stagnation der Bildungspolitik, 60er Jahre. In den frühen 60er Jahren befand sich Deutschland auf einem geraden Entwicklungsweg. Wirtschaftliches Wachstum, zunehmende internationale Anerkennung, gefestigte Demokratie, klare Verortung im westlichen Bündnis. Politisch und ökonomisch schien alles nach den Jahren von NS-Diktatur und Krieg auf Stabilität zu deuten. Wer genauer hinsah, erkannte jedoch Versäumnisse, die sich vor allem auf die Zukunftsplanung bezogen. Den Aufbau der Bundesrepublik hatten politisch, ökonomisch und wissenschaftlich die Vertreter einer Generation geleistet, deren Studium in der Zeit des Kaiserreichs oder der Weimarer Republik fiel. Die Expansion der technisch-industriellen Fertigung, die Dynamik der Forschungsinnovationen und die wirtschaftliche Verwertung ihrer Ergebnisse drohten zu einem Ende zu kommen, weil diese Generation nicht genügend Vorsorge für ihre Nachfolger getroffen hatte. Die Zahl der Abiturienten und Studierenden stagnierte. Das Bildungsniveau der Volksschüler war niedrig. Es gab veraltete Curricula und einen dramatischen Lehrermangel, was insbesondere in ländlichen Regionen zu Klassen mit teilweise 70 Schülern führte. Nicht besser stand es an den Universitäten, wo die Zahl der Professuren seit den frühen 50er Jahren nur geringfügig gewachsen war. Deutschlands Zukunft wurde durch diese von der Politik weitgehend ignorierte Mangelsituation massiv bedroht. Im Zeitraum von 3 Jahren, zwischen 1963 und 1965, erschienen 3 zentrale Studien zur Lage der Schulen und Hochschulen. Helmut Schelskis Einsamkeit und Freiheit, 1963, Georg Pichts Die deutsche Bildungskatastrophe, 1964, und Ralf Dahrendorfs Bildung ist Bürgerrecht, 1965. Sie näherten sich der aktuellen Situation aus unterschiedlichen Perspektiven. Schelskis Abhandlung Einsamkeit und Freiheit war vorwiegend historisch angelegt und vertrat noch die traditionelle Idee der Universität. Im Mittelpunkt stand die Geschichte der deutschen Hochschule aus dem Blickwinkel der Humboldtschen Reform. Wichtiger als die funktionale war die intellektuelle Dimension der Universität. Schelski begriff das Humboldtsche Ideal als wegweisend, weil es von einer geistigen Ambition getragen wurde. Lernen könne man aus der Gründungsgeschichte der Berliner Universität, dass selbst unter dem Gesetz praktischen Handelns in Bildungsfragen stets die bestehende Realität zu überschreiten sei. Zitat Schelski: Die Erneuerung der Universität muss über sie hinausgreifen. Auch für die Gegenwart gelte der Primat der Idee, das Bemühen, die Grenzen des reinen Funktionalismus zu überwinden. Nur wer den institutionellen Status quo überschreite, könne bildungspolitisch Bedeutsames leisten. Erst im Schlusskapitel, überschrieben Der Weg in die Zukunft, befasste sich Schelski mit der Frage einer neuen Universitätsreform. Hier ist seine Studie in ihrer analytischen Prägnanz außerordentlich klar. Er nennt 5 Arbeitsfelder der Universität: Forschung, Lehre, die, wie er es bezeichnet, korporative Funktion, also Selbstverwaltung und Repräsentation, Viertens gesellschaftliche Praxis und fünftens indirekte Aufgaben. Dazu zählt er die Ausbildung sozialer Führungsschichten, Bildung und Selbstbildung mündiger Individuen. Es ist aufschlussreich, dass Schonczelski von einer Überlastung der Universität im Hinblick auf ihre Aufgaben spricht. Übereinstimmend mit seiner subjektorientierten Herangehensweise beschreibt er diese Überlastung an einem konkreten Einzelfall, an einem Ordinarius der Medizin, der akademische Lehre, Forschung, Qualifizierung, Krankenversorgung und Klinikadministration gleichermaßen leisten soll. Es verstehe sich, so Schelski, dass eine derartige Dichte an Aufgaben dauerhaft nicht zu bewältigen sei. Die Krise der Universität resultiere aus dem zu viel an Erwartungen und Funktionen, denen sie ausgesetzt werde. Allein schon in den Kernbereichen Lehre und Forschung habe sich, so Schelski, eine innere Differenzierung zugetragen. Zur Forschung gehöre zunehmend das Management, 1963 bereits konstatiert, die öffentliche Kommunikation, der gesellschaftliche Anwendungsauftrag. Zur Lehre wiederum die Binnenunterscheidung der Unterrichtstypen mit wachsender Spezialisierung zwischen Tutorium, Einführungsübung, Vorlesung und Forschungskolloquium. Schelskis an aktuellen Entwicklungen ausgerichtete Diagnose steht im Gegensatz zu seinen eher konservativen Lösungsmustern. Angesichts überbordender sozialer Verpflichtungen, so lautet seine Forderung, müsse das Gebot der Einsamkeit als Ermöglichungsbedingung guter Wissenschaft mit Nachdruck verteidigt werden. Schelski versucht, die alte Idee der Universität vor neueren Funktionen zu schützen, weil er sie für das Kernelement des akademischen Systems hält. Seine Institutionenanalyse trägt auf diese Weise durchaus widersprüchliche Züge, insofern sie den Blick auf moderne Bildungserfordernisse mit einer traditionellen Universitätskonzeption verbindet. Am Ende kommt Schelski zu der Einsicht, dass eine Hochschulreform in Deutschland unvermeidlich sei, aber schwerlich den Charakter eines einheitlichen Aktes haben könne. Der bevorstehende Umbruchprozess werde, so seine Prognose, anders als bei Humboldt 150 Jahre zuvor, keiner geschlossenen Idee folgen, sondern der Pluralität der Institution selbst und der Heterogenität ihrer Aufgaben entsprechen. An diesem Punkt entwickelt Schelski geradezu prophetische Fähigkeiten. Zitat, was als Hochschulreform möglich ist, wird sich nur als ein lange währender Vorgang von Dauerreformen an einzelnen entscheidenden Stellen innerhalb des Hochschulwesens vollziehen lassen. Das Ziel kann kein planmäßiges Einheitsgebilde einer neuen Universität sein, sondern es wird auf ein differenziertes Hochschulgefüge hinauskommen, das in seiner Unterschiedlichkeit besser geeignet sein wird, die verschiedenen Funktionen der Hochschule in unserer Gesellschaft zu erfüllen, als jede planmäßig ersonnene Einheitsuniversität. Permanente Reform, Ausdifferenzierung unterschiedlicher Hochschultypen, Diversifizierung von Mission und Aufgaben, das war in der Tat das Programm, von dem man am Beginn der 60er Jahre dann auf dem Feld der Hochschulpolitik ganz praktisch stand. Mit Feindzielen befasste sich Schelskis Studie kaum. Weitaus pragmatischer argumentierte dagegen Georg Pichts Warnschrift Die deutsche Bildungskatastrophe, die Anfang 1964 zunächst als Artikelserie in der Zeitung Christ und Welt veröffentlicht wurde. Sie ging vom Status quo aus und suchte direkten Einfluss auf die Bildungsagenda der Bundesrepublik zu nehmen. Viele der von Picht vorgetragenen Befunde sind überraschend aktuell. Dazu zählt die Klage über den zu geringen Anteil öffentlicher Bildungsausgaben, die defizitäre Ausstattung der Schulen, den drohenden Fachkräftemangel, die fehlende Wettbewerbsfähigkeit zukünftiger Forschung, die Reibungsverluste durch länderspezifische Partikularinteressen. In der Kritik stehen zwei Entwicklungen, die auch heute noch Gegenstand unserer Diskussion sind. Erstens bemängelt Picht die geringen Chancen der Bildungsaufsteiger. Zitat, unser sozialpolitisches Bewusstsein ist womöglich noch rückständiger als unser Bildungswesen. Und zweitens tadelt Picht die Neigung zu übertriebenem Föderalismus. Man müsse bei allen künftigen Reformen eine weitaus stärkere Steuerung durch den Bund vorsehen, sonst komme man nicht vorwärts. Bildungsplanung sei nur im Rahmen des Gesamtstaats möglich. Dabei geht es nicht um eine Grundsatzfrage, sondern um Pragmatismus. Zitat, wenn man das föderative System aber erhalten will und wir haben nicht die Zeit, um uns auf politische Abenteuer einer großen Verfassungsreform einzulassen, so muss man es zu handhaben wissen und das so kann man sagen, ließe sich heute auch ähnlich formulieren. In einer Rede vor protestierenden Studierenden der Universität Heidelberg erklärte Picht am 1. Juli 1965, Zitat, es fehlen auf allen Stufen die Lehrer, es fehlen die Abiturienten und überhaupt die qualifizierten Nachwuchskräfte, die nötig sind, um die Zukunft von Staat und Wirtschaft zu sichern. Es fehlt an Schulbauten und Universitäten und durch das Bildungsgefälle sind ganze Bevölkerungsgruppen von jener Chancengleichheit ausgeschlossen, die im Grundgesetz garantiert ist. Die Expansion des Bildungssystems entschieden voranzutreiben, bedeutete im Sinne dieser Logik auch, faire Zugangsmöglichkeiten für alle zu schaffen. Das Bildungspolitische war gemäß Picht zugleich ein gesellschaftspolitisches Programm. Ein Jahr nach Picht veröffentlichte Ralf Dahrendorf seine Zeitschrift Bildung ist Bürgerrecht, die genau diese Argumentation fortsetzte. Er skizzierte darin die Idee eines sozialen Grundrechts auf Bildung, das wiederum eine Expansion durch Reform beim Ausbau der deutschen Hochschulen freisetzen sollte. Dabei ging es nicht um die bloße Erhöhung der Studierendenzahlen, sondern um eine Umstrukturierung der Institution selbst. Im Mittelpunkt stand die Öffnung der Universitäten und damit auch die Idee einer hierarchiefreieren Organisation des Studiums. Dahrendorf passte den alten Bildungsbegriff an die dynamische Gesellschaft der jungen Bundesrepublik an. Er überführte folgerichtig Pichts Diagnose einer deutschen Bildungskatastrophe, deren sozialpolitischer Argumentationsbasis erfolgte, in ein praxisnahes System von Handlungsschritten. Dazu gehörte auch die Erwartung, dass die Universitäten, um ihre modifizierten Aufgaben erfüllen zu können, umstrukturiert werden müssten. Dahrendorf plädierte nachdrücklich für eine Aufhebung der alten Fakultätsordnung zugunsten interdisziplinärer Lehr- und Forschungsverbünde, ein Modell, das Neugründungen wie Bochum, Bielefeld und Konstanz dann praktisch aufgriffen. Die Universität habe sich in eine Multiversität zu verwandeln, denn nur durch die funktional polyvalente, unterschiedlichen Zwecken dienende Hochschule könnten die vielfältiger werdenden Qualifizierungserfordernisse der Gegenwart realisiert werden. Dahrendorfs Abhandlung ist unter den drei hier kurz vorgestellten Schriften die optimistischste. Sie geht davon aus, dass eine Universitätsreform nötig, aber auch machbar sei. Sie hält die Erweiterung der Hochschulen für möglich, sofern ihr ursprünglich elitäres Selbstverständnis einem funktionalen Pragmatismus weicht. Und sie betont die Chancen eines beschleunigten Expansionsprozesses, der in wenigen Jahren zu einer verbesserten Qualifizierungssituation führen sollte. So viel Zukunftsvertrauen gab es in der deutschen Bildungspolitik selten. Die praktischen Konsequenzen blieben nicht aus. Zwischen 1965 und 1975 erhöhte sich der Anteil an öffentlichen Bildungsausgaben von 3,4 auf 5,5%. Die Zahl der Universitäten wuchs, aber mit der Erweiterung veränderte sich ihr institutionelles Erscheinungsbild schneller, als ihnen selbst bewusst wurde. Die Geschichte der bundesdeutschen Universitätsreformen liefert uns das Beispiel für eine pragmatisch motivierte Umstrukturierung der Institution, mit dem ihre programmatische Selbstreflexion nicht immer Schritt hielt. Und damit komme ich zum zweiten Abschnitt, Stichwort: Die Massenuniversität wird Wirklichkeit, 1970 bis 1989. Aus der Krisendiagnose folgte, das haben die Zahlen eben schon angedeutet, eine enorme Handlungsdynamik, die den Ausbau der Universitäten ermöglichte. Bund und Länder zeigten sich zu einem kooperativen Föderalismus fähig, dem viele Skeptiker kaum für möglich gehalten hatten. Die grundsätzlichsten der bildungspolitischen Forderungen wurden umgesetzt, allerdings nicht unbedingt so, dass man von einer auskömmlichen Ausstattung der Hochschulen sprechen konnte. Die Abiturientenquote erhöhte sich zwischen 1960 und 1970 von 7 auf immerhin 15%. Man gründete neue Universitäten, vor allem im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Die Gesamtzahl wuchs in den 10 Jahren zwischen 1960 und 1970 von 33 auf 41 Universitäten bis 1990 dann auf 70, heute 85. Eine veritable Verdopplung also. 1969 trat das Gesetz zur Etablierung der Fachhochschulen in Kraft, das ein neues, praxisnahes, auch für beruflich Qualifizierte zugängliches Studium ermöglichte. Es vollzog sich wesentlich durch die Umwandlung der meisten sogenannten höheren Fachschulen in akademisch strukturierte Fachhochschulen. Aus diesem Umstand erklärt sich, dass schon ein Jahr nach der Verabschiedung des Einrichtungsgesetzes 98 solcher Fachhochschulen existierten. Die Neugründung war in Wirklichkeit meist eine Umetikettierung. Vergleichbare Expansionen der Institutionen und Universität gab es bereits früher. Die Ausdehnung der Universität ist ein unaufhaltsamer Prozess, so schrieb Karl Jaspers bereits 1946. Zumeist entstanden die deutschen Universitäten in Schub- und Blütephasen. Im 12., 14. und 15. Jahrhundert kam es zu regelrechten Etablierungswellen. Im 18. Jahrhundert löste die Aufklärung ein neues Gründungsfieber aus mit dem Aufbau der Universitäten Halle und Göttingen. Ebenso wie die Entwicklung technischer Wissenschaften dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der Entstehung der Hochschulen München, Aachen und Darmstadt. Das Gründungsgeschehen der 60er und 70er Jahre erweist sich also keineswegs als singulärer Vorgang, was die Zahlen betraf. Singulär war dagegen die Tatsache, dass es sich um einen öffentlichen, vom Staat initiierten Ausbau des Hochschulsystems handelte. In allen späteren Phasen, verstärkt ab der Jahrtausendwende, wuchs vor allem die Zahl privater Hochschulen, während der Anteil staatlicher Einrichtungen annähernd gleich blieb. Die erheblichen Anstrengungen bei der Neugründung konnten in den 60er Jahren nicht verhindern, dass überfüllte Hörsäle und Seminarräume zum Alltag gehörten, weil sich die Abiturientenquote in schnellem Tempo steigerte. Gerade Fächer wie Jura, Germanistik und Medizin hatten schon in dieser Zeit mit hohen Studierendenzahlen zu kämpfen. Die Zahl der Berufungen hielt zunächst nicht Schritt mit dem Aufwuchs an Studienplätzen. Zwischen 1965 und 1970 erfolgte immerhin eine erste Berufungswelle. Die Zahl der Professuren stieg von 4.575 im Jahr 1960 auf 20.771 im Wintersemester 1971-72. Der Ausbauprozess war am Beginn der 80er Jahre mit einer Gesamtzahl von 30.000 Professuren weitgehend abgeschlossen. Zwischen 1980 und 2000 stagnierte die Professurquote trotz der leichten Zuwächse aufgrund der Wiedervereinigung in den Jahren nach 1990 mit einem Anstieg auf 37.672 bis 1995. Diese Stagnation hatte fatale Folgen für die nachfolgende Wissenschaftlergeneration, denn es gab nun einen Generationsblock der um 1935 Geborenen, der unverändert bis zur Pensionierung auf den Professuren verblieb. Das Lehrstück mangelnder Langfristplanung wiederholte sich in späteren Phasen der deutschen Universitätsgeschichte mehrfach, wobei nur in einem Fall, der schon erwähnt wurde, nämlich der Wiedervereinigung, eine Bedarfssituation entstand, die tatsächlich niemand so erwarten konnte. Alle anderen Entwicklungen hätte man vorausschauen können, wenn man die Jahrgänge der verbeamteten Professoren und Professoren betrachtet hätte. Trotz der Erhöhung der Professurenzahlen blieben die Betreuungsverhältnisse angesichts stetig steigender Abiturquoten schlecht. Die Zahl der Berufungen fing den gleichzeitigen Anwuchs der Studierendenzahl nur bis zur Mitte der 70er Jahre auf. Danach vollzog sich mit Zustimmung der Politik die sogenannte Untertunnelung des Studentenberges, wie es damals mit einem verräterischen Bild hieß. Dahinter verbarg sich die Vorstellung, dass man die bestehenden Kapazitäten an den Universitäten maximal ausschöpfen müsse, um Neuberufungen und zusätzliche Einstellungen zu vermeiden. Zu dieser Zeit wurde auch das heute noch geltende Kapazitätsrecht geboren, das die Hochschulen dazu verpflichtete, mit jeder neu besetzten Stelle weitere Studienplätze zu schaffen, was dazu führt, dass die Betreuungsrelationen sich nicht verbessern können. Der Geburtsfehler dieses Kapazitätsverordnungsgesetzes bestand darin, dass in einer Situation schlechter Betreuungsrelationen und massiver Überlastung der Status quo quasi auf Dauer festgeschrieben wurde. Die Legislative ging gewissermaßen von der Fiktion aus, dass an deutschen Hochschulen Betreuungsverhältnisse und Stellenschlüssel ideal seien. Da bis heute das Gegenteil der Fall ist und konstitutioneller Mangel herrscht, sedimentiert das Kapazitätsrecht die bestehende Lage, indem es die Hochschulen daran hindert, durch neue Einstellungen für bessere Betreuungsrelationen zu sorgen. Reformtristesse machte sich schon in den 70er Jahren an deutschen Universitäten breit. Das ehrgeizige Programm Dahrendorffs, das nicht nur die Erweiterung, sondern auch die qualitative Veränderung des Hochschulsystems anstrebte, wurde nur ansatzweise realisiert. Die Gründungsprogrammatik der Universitäten Bochum, Bielefeld, Bremen und Konstanz trug noch die Spuren eines weitreichenden Reformkonzepts. Man wollte auf die alte Fakultätsstruktur verzichten, interdisziplinäre Arbeit durch Institute und Fachgruppen fördern, Lehr- und Forschungssemester für die Professorinnen und Professoren kontinuierlich einander abwechseln lassen, partizipative Modelle für Entscheidungsprozesse unter Einbeziehung von Mittelbau und Studierenden etablieren. Von diesen Zielen blieb vielfach nur wenig übrig. Fast überall wurden die alten Fakultätsstrukturen wieder eingeführt, die gängigen Deputate festgeschrieben und zentralistische Organisationsmodelle verwirklicht. Zur deprimierten Stimmung an deutschen Hochschulen trug dann seit den 80er Jahren auch und gerade die Erstarrung der politischen Verhältnisse bei. Jürgen Habermas hatte noch 1969 vor der Westdeutschen Rektorenkonferenz, wie sie damals hieß, die Konsequenz der von Georg Picht gelieferten Diagnose erläutert, der zufolge Bildungs- und Sozialpolitik zusammengehörten. Habermas erklärte, der Verwissenschaftlichung der Berufs- und Alltagspraxis entspricht eine Vergesellschaftung der in Hochschulen organisierten Lehre und Forschung. Aber was Habermas als Politisierung der Wissenschaft im Sinne ihrer kritischen Selbstreflexion, auch im Hinblick auf gesellschaftliche Implikationen begriff, versandete im Elend der Gremienuniversität. Sie sorgte in den 70er Jahren für Verkrustungen schlimmster Art, die das bildungspolitische Diskursgeschehen erstarren ließen in den Kaderbildungen der Splittergruppen und Ideologen. Aus der Reformuniversität entstanden die Rituale endlos in sich selbst kreisender Gremiendebatten. Aus der Projektion neuer Hochschulkulturen resultierten vielfach unwirtliche Landschaften mit öder, zugiger Architektur. Zitat: Es scheint zu den Traditionen deutschen Bildungs- und Reformwesens zu gehören, eine schlechte Sache, die Ordinarienuniversität, durch eine noch schlechtere, die Gruppenuniversität jeweils zu ersetzen. So bemerkte der Essener Literaturwissenschaftler Horst Albert Glaser bereits 1982. Auch äußerlich herrschte das Elend. Nicht sanierte Campi, Betonhöhlen ohne Atmosphäre und schlecht ausgestattete Hörsäle bestimmten das Bild. In Dietrich Schwanitz' Roman Campus von 1995, der in Hamburg spielt, heißt es über den, Zitat, Schrotthaufen Universität, ihre architektonische Hässlichkeit, die überwältigende Lieblosigkeit ihrer Bauten und Inneneinrichtungen war die Botschaft des Hamburger Senats an die Professoren. Das ist unsere Antwort auf euer akademisches Bemühen. Die heutige Hamburger Universität wird sich in diesem Bild kaum noch wiedererkennen. Es stand damals exemplarisch für die Verwahrlosung deutscher Campi in den 90er Jahren. Drittens, neoliberale Lösungsvorschläge 1995 bis 2010. Der sozialdemokratische Bildungspolitiker Peter Glotz veröffentlichte 1996 unter dem immerhin mit Fragezeichen versehenen Titel »Im Kern verrottet« eine hochschulpolitische Kampfschrift, die dem Zustand der deutschen Universität galt. Die programmatische Formel vom verrotteten Kern hatte der Wissenschaftsratsvorsitzende Dieter Simon im Dezember 1991 in einem Spiegelartikel aufgebracht, um die mangelnde Selbstkontrolle und Qualitätsorientierung des auf ständiges Wachstum angelegten Universitätssystems anzuprangern. Glotz beobachtete an den Hochschulen des Landes eine, wie er schrieb, hausgemachte Strukturkrise, die nicht nur durch einen Mangel an Grundfinanzierung, sondern auch durch geistige Mediokrität und fehlende Courage ihrer zentralen Akteure gekennzeichnet sei. Von einem Kartell des Aushaltens und des Heraushaltens hatte Jürgen Mittelstraß 3 Jahre zuvor bereits in seiner Essener Rede vor dem Stifterverband der deutschen Wissenschaft gesprochen. Die Universitäten der 90er Jahre hofften, so Glotz, angesichts der Haushaltslage vergebens auf zusätzliche Mittel. Aber statt sich selber zu helfen, verharrten sie in Unmündigkeit. Wehleidigkeit und Opportunismus verschanzten sich, lautete seine Diagnose, hinter den Feiertagsformeln von Einsamkeit und Freiheit, die das Profil der modernen Universität in Wahrheit nicht mehr angemessen beschreiben könnten. Für die Therapie empfahl der Sozialdemokrat Glotz Konzepte, die man heute als neoliberal bezeichnen kann. Staatliche Steuerung anstelle des alten Aufsichtsprinzips, erweiterte Zuständigkeiten der Hochschulleitungen und Professionalisierung der Führungsebene, Globalhaushalte mit flexiblen, bedarfsabhängigen Einsatzmöglichkeiten, Leistungsorientierung bei der internen Mittelvergabe und bei der Besoldung, mehr Wettbewerb um Drittmittel, Zulassung der Studierenden durch die Hochschule, Anreize für erfolgreiche institutionelle Partnerschaften, Einführung von moderaten Studiengebühren. Die Politik sollte Durchgriffsmöglichkeiten aufgeben und den Hochschulen mehr Eigenverantwortung anvertrauen. Im Ergebnis würde sich das für beide Seiten lohnen. Sämtliche der von Glotz unterbreiteten Vorschläge sind in den folgenden 20 Jahren umgesetzt oder zumindest, Stichwort Studiengebühren, erprobt worden. Sie haben die Universitäten punktuell leistungsstärker und international konkurrenzfähiger gemacht. Sie haben Wettbewerb gefördert, mehr Chancen für den Einstieg in akademische Karrieren erzeugt, aber auch Sicherheiten abgeschafft. Man denke nur an die größere Zahl unbefristeter Stellen zugunsten befristeter. Nicht alles hat funktioniert, vieles blieb in Anfängen stecken. Anderes, so die Studiengebühren, wurde nach kürzerer Experimentierphase wieder abgeräumt. Etliche der Probleme, unter denen die Massenuniversität der 80er und 90er Jahre litt, blieben auch in der neoliberalen Erneuerungsphase bestehen. Bemerkenswert ist aber vor allem, dass die leistungsorientierte Universität der Jahre ab 2000 zu einem grundlegend neuen Konzeptionsanspruch geführt hat, der, und das muss man kritisch anmerken, allerdings selten wirklich reflektiert worden ist. Die neoliberale Steuerungsidee geht aus von einer Selbstverpflichtung öffentlicher Einrichtungen im Zeichen ihrer Gesamtverantwortung. Leistungsorientierung entsteht aus der Notwendigkeit, öffentliche Finanzierung durch wettbewerbliche Verfahren der Einwerbung zusätzlicher Mittel zu ergänzen und die anvertrauten Gelder effizient zu nutzen. Dieser Ansatz ist mit einem alten Ideengerüst à la Humboldt nur bedingt vereinbar. Die absolute Freiheit von Forschung und Lehre weicht einem neuen Prinzip, dem Grundsatz der Wirkung, des Impact. Freiheit ist kein Selbstzweck mehr, sondern bestenfalls ein Ermöglichungsansatz. Sie dient zu etwas, hat also eine Funktion. Ihre ideelle Qualität leidet darunter, denn sie verliert ihren ursprünglichen Charakter. Als Freiheit zu etwas und nicht Freiheit von etwas erfüllt sie allgemeine, übergeordnete Zwecke. Leistung, Effizienz und Impact treten an die Stelle der Freiheit, denn sie sind die unteilbaren, nicht aufgebbaren Werte des neuen Systems. So wie es Freiheit im alten System ist, sind es diese Kategorien im neuen. Die Freiheit selbst dagegen wird hinterfragt, denn dort, wo sie allein dem Forschen als Selbstzweck und der Lehre unter rein autonomen Gesichtspunkten dient, gilt sie als nicht unproblematisches, nämlich auch falsch auslegbares Prinzip. Niklas Luhmann schrieb vor exakt 50 Jahren, die Wissenschaft habe, Zitat, die spezifische Funktion, die Welt für die Gesellschaft offen zu halten. Für diese Funktion wird sie freigestellt. Das ist eine außerordentlich subtile Definition akademischer Autonomie, die keineswegs auf die traditionelle Bedeutung des Freiheitsbegriffs setzt. Vielmehr nimmt sie eine Definition vor, die zugleich im Wortsinn Funktionalisierung bedeutet. Diese Sichtweise hat Luhmann dann in seiner großen Studie Die Wissenschaft der Gesellschaft 1990 weiter ausgebaut. Indem Luhmann die Freiheit der Wissenschaft an den Zweck der Öffnung der Welt für die Gesellschaft bindet, formuliert er eine dezidiert soziale Mission, die aber interessanterweise kein materielles Ziel verfolgt. Freiheit ist als Freiheit zur Öffnung der Welt eben nicht wie im neoliberalen System etwas, was sich an Zwecke bindet. Weder geht es um die Rechtfertigung öffentlicher Förderung durch Leistung, noch um Anwendung oder Berufsqualifizierung. Die einzige Funktion, die Luhmann der Wissenschaftsfreiheit zuschreibt, ist die Öffnung der Welt für das soziale System. Freiheit dient also der Freiheit. Der Freiheit von Optionen, von Möglichkeiten, Erkenntnisperspektiven, vielleicht auch der Freiheit von Anwendungen in Technologien. Anders gewichtet hier der Neoliberalismus, indem er ganz konkrete Zwecke als Instrumente der Ermöglichung für Freiheit bestimmt, setzt ihr ihr selbst utilitaristische Grenzen. Darin liegt die wichtigste Veränderung, die der Neoliberalismus auf dem Weg zu einer neuen Universitätskonzeption herbeiführt. Nach diesem etwas theoretischeren Exkurs vielleicht ein Blick auf die praktischen Erträge der ambivalent positiv wie negativ ausfällt. Das neoliberale System der Universität hat als Antwort auf die Zerfallserscheinungen einer überforderten Institution klare Prioritäten herbeigeführt. Es war erfolgreich, weil es die Universitäten aus ihrem selbstgenügsamen Dornröschenschlaf weckte. Es erwies sich als Remedur gegen die Erstarrung in Gremiendebatten und den Selbstbetrug der Festreden. Es plädierte dafür, öffentliche Finanzierung nicht als garantiert zu betrachten, sondern sie sich immer wieder neu zu verdienen. Und es stellte sicher, dass die akademische Autonomie nicht als Schutzmantel für geistige Windstille und fehlendes Engagement in Lehre und Forschung missbraucht wurde. So betrachtet ist die neoliberale Universitätskonzeption mit ihren Steuerungsprinzipien tatsächlich ein Modell, das der Verteidigung universitärer Freiheit dient. Denn es wäre illusionär zu glauben, dass das alleinige Beharren auf den alten Freiheitswerten und Ansprüchen ausreichte, um den Universitäten hierzulande ein auskömmliches Überleben zu sichern. Insofern verschafft uns der Neoliberalismus die paradoxe Situation, dass ausgerechnet das System, das die ideelle Freiheit der Universität durch Zweckbindung eingeschränkt hat, ihrem grundsätzlichen Erhalt diente. Andererseits hat die neoliberale Universitätskonzeption immer auch wieder für scharfe Kritik gesorgt. Dieses Schicksal teilt sie mit der zeitgleich und ja durchaus gedankenverwandten Reform des Lehr- und Unterrichtssystems, die sich an den Namen Bologna bindet. So wie das Bologna-System durch seine starke Tendenz zur Formalisierung und Verschulung von vielen als Angriff auf die Freiheit der Lehre galt, so erscheint der neoliberale Steuerungsansatz etlichen als Ausdruck einer Zerstörung des traditionellen Universitätsgedankens. Es ist klar, dass mit dem neoliberalen Steuerungsmodell Konsequenzen für die Idee der Universität, für ihre interne Organisation und ihren gesellschaftlichen Wirkungsgrad verbunden sind. Dasselbe gilt fraglos auch für das Bologna-System, das strengere Vorgaben in der Lehre umsetzt und striktere Formen der internen Strukturierung erzeugt hat. Die Frage, die sich nun abschließend stellt, lautet: Gibt es innerhalb des Bologna-Systems und im Zuge des neoliberalen Steuerungsgedankens eigentlich eine neue Idee der Universität? Existiert eine solche Idee vor dem Hintergrund kontinuierlich steigender Studierendenzahlen und wird sie, wenn sie denn existiert, von den Universitäten überhaupt wahrgenommen? Und damit komme ich zu meinem vierten Punkt, die Universität der Vielen und der Vielfalt heute und morgen. Erklärte Karl Jaspers, heutzutage vollziehe sich an der Universität ein, Zitat, Absinken der Idee in der Institution. Auch eine schöne Formulierung. Der Vorwurf, dass die deutsche Hochschule keinen Begriff ihrer selbst mehr habe, ist ein Topos, der sich durch ihre Geschichte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zieht. Nun muss man festhalten, dass auch im 19. Jahrhundert nicht dauernd nach dem Modell Humboldts oder anderer idealistischer Geistesväter verfahren wurde, wenn man Universitäten organisierte. Aber das eine darf man konstatieren. Die Universität der letzten Jahrzehnte hat kaum ein tieferes Verständnis ihrer je aktuellen Identität wirklich entwickelt. Das ist sicherlich ein erheblicher Mangel. Sie hat sich permanent öffentlich zu Wort gemeldet und um ihre auskömmliche Alimentierung gerungen, ohne wirklich eine Ahnung davon zu haben, was sie sein will und soll. Die meistberechtigte Forderung nach mehr Geld für bessere Betreuung ersetzt jedenfalls keinen Begriff der Universität oder auch ein Grundverständnis ihrer Mission im 21. Jahrhundert. Dieser Mangel an reflexiv-konzeptioneller Verortung hat zunächst etwas mit der wachsenden Unübersichtlichkeit der Universitäten zu tun. Einfacher gesagt, mit Wachstum überhaupt. Denn die eigentliche Phase der Hochschulexpansion waren nicht die 70er Jahre, sondern die Jahrzehnte zwischen 1995 und 2015. Sie haben laut Statistischem Bundesamt eine Verdopplung der Studierendenanfängerzahlen von 261.000 auf 506.000 gebracht. Allein zwischen 1990 und 2016 wuchs die Zahl der Hochschulen von 232 auf 619 in Deutschland an. Ein Prozess, der, wie schon gesagt, weniger auf öffentliche Planung als vielmehr durch das vermehrte Aufkommen privater Bildungseinrichtungen zurückzuführen ist. In der DDR studierten 1989 12% eines Jahrgangs, in der Bundesrepublik 23%. Mittlerweile sind es über 50%. Heute gibt es in Deutschland keinen Postleitzahlbezirk, der weiter als 59 Kilometer von einer Hochschule entfernt liegt. Mit dieser Expansion verbindet sich auch eine qualitative Veränderung, die weitreichende Konsequenzen hat. Die Gruppe der Studierenden ist heterogener denn je. Hochschulen sind Orte gesellschaftlicher Diversität geworden. Die Aufgaben der Universität haben sich damit verbunden tiefgreifend verändert. Das Spektrum ihrer Funktionen reicht von der Grundlagenforschung bis zum Entrepreneurship, von der engmaschigen Betreuung ständig wachsender Studierendengruppen bis zur Erhaltung ihrer internationalen Konkurrenzfähigkeit, von der Drittmitteleinwerbung bis zur Supervision ihrer Projektsteuerung, von der leistungsorientierten Governance bis zur Erzeugung institutioneller Kohäsion in divers ausgebildeten Personengruppen ihrer Mitgliedschaft, von Entwicklung und Technologietransfer, Nachhaltigkeitsmanagement und Alumnipflege bis zur professionellen Öffentlichkeitsarbeit im Blick auf die Bringschuld gegenüber einer sie finanzierenden Gesellschaft. Der ehemalige DFG-Präsident Peter Strohschneider, hier an der Universität Freiburg, ja auch gut bekannt als ehemaliger Fellow des FRIAS, spricht an diesem Punkt von einer Überdehnung der Universitätsaufgaben, die zu einer Überforderungskrise führen müsse. Die Vielzahl heterogener Funktionen, denen die Universität unterworfen ist, erzeugt aber nicht nur eine Überlastung, sondern auch innere Widersprüche durch klassische Zielkonflikte. Erhalt der Communitas, also der akademischen Gemeinschaft, Unterstützung der Wissenskultur, Stärkung der Gemeinsamkeit, offene Verständigung, Entwicklung zentraler Ziele, Erarbeitung einer unverkennbaren institutionellen Mission, Durchsetzung im Wettbewerb, Entscheidungshandeln. Es ist offensichtlich, dass diese Programmpunkte nicht ohne weiteres miteinander zur Deckung kommen. Hier gilt es, Kompromisse zu finden. Eine einheitliche Strategie gibt es an diesem Punkt so wenig wie ein einheitliches Milieu der Universität, das heute nur mehr soziologische Fiktion ist. Überlastung und Widersprüchlichkeit, Zielkollisionen und Entscheidungsparadoxien kennzeichnen den Status quo der Universität. Dahinter tritt jedoch, so meine These, eine organisatorische Idee zutage, die das Zeug zur sozialen Modellhaftigkeit hat. Sie lautet Vielfalt durch Verknüpfung. Vielfalt kennzeichnet die heutige Universität, nicht nur im Rahmen ihrer Fachstrukturen, sondern natürlich auch mit Blick auf ihre Mitglieder. Sie versammelt Menschen unterschiedlicher sozialer, ethnischer, religiöser und persönlicher Orientierungen, die alle sehr heterogene Voraussetzungen für ein Studium oder auch für ihre wissenschaftliche Tätigkeit mitbringen. Zu den damit verbundenen Herausforderungen gehört, dass die Universität andere Formen der Stoffvermittlung, Mentorierung und Supervision etablieren muss als früher. Sie muss intensiver vorbereiten auf das, was erwartet wird, offenbar auch gründlicher erklären, was für Inhalte zu lernen, wie Methoden anzueignen, Forschungsliteratur zu studieren ist, Urteilsstrukturen zu bilden sind. Sie muss Prüfungen anders organisieren als früher, sie muss Studienbiografien anders verwalten und sie muss den Unterricht anders durchführen. Die Universität hat zu gewährleisten, dass Menschen unterschiedlicher sozialer, ethnischer und religiöser Herkunft, Menschen verschiedenen Geschlechts und Alters, auch die Altersdiversität ist wichtig, mit sehr diversem Vorwissen und weit voneinander abweichenden Kompetenzprofilen ihren Weg durch ein Studienfach erfolgreich gehen können. Schon die alte Universität des Spätmittelalters war ähnlich divers, was ihre aus aller Welt stammenden Mitglieder betraf, denn es gab keine einheitliche Vorbildung und keine nationalen Curricula. Aber es existierte ein nur sehr schmaler Kanon zu studierender Texte und die Zahl derjenigen, die sie sich aneigneten, war verschwindend gering im Verhältnis zu den riesigen Gruppen, die heute in unseren universitären Seminaren, Laborteams, Kollegs und Auditorien arbeiten. Diese Gruppen zu organisieren, die Vielfalt ihrer Mitglieder im Blick auf Herkunft und Status produktiv zu machen, das ist eine enorme Aufgabe. Bei ihrer Bewältigung hilft, dass es um Wissenschaft geht. Wissenschaftliche Arbeit läuft heute bevorzugt im Kollektiv ab, nicht in allen Fachkulturen, weniger in den Geisteswissenschaften, aber in vielen großen wissenschaftlichen Disziplinen durchaus. Verständigung und Debatte, Abstimmung und Erprobung, Durchspielen von Hypothesen, Einübung von Kritik, das sind Denk- und Sprechakte, die genuin auch auf intellektuelle Teamqualitäten abstellen. Nur ganz wenige der großen Entdeckungen und Erfindungen der Wissenschaft gelangen, auch früher war das so, im stillen Kämmerlein des vereinsamt lebenden Gelehrten. Zumeist resultierten sie aus Prozessen der Gruppenarbeit mit entsprechend dichten Diskussionsstrukturen und enger Kooperationskultur. Es liegt auf der Hand, dass dieses Modell vorzüglich dazu geeignet ist, Menschen unterschiedlicher Herkunft zu integrieren und zu gleichberechtigten Teilen eines Ganzen zu machen. Die im Gegensatz zu anderen Gesellschaften und Arbeitsbereichen relativ flachen Hierarchien des Wissenschaftssystems tun das ihre, um die Heterogenität ihrer Mitglieder in produktive Arbeitsimpulse zu übertragen. Diversität ist im Wissenschaftsbetrieb der Universitäten keine Hypothek, so meine These, sondern eine reiche Quelle intellektueller Kreativität. Natürlich kann es auch zu Konflikten kommen. Nationale Chauvinismen, religiöse Intoleranz können in Arbeitsgruppen durchbrechen, politische Dissonanzen in die Welt der Wissenschaft dringen. In solchen Fällen, und das letzte Jahr hat auch gerade in Deutschland wieder viele Beispiele dafür geliefert, sind Rektorate und Präsidien gefordert. Sie müssen an die Werte der Universität und damit an die europäischen Grundsätze der Toleranz und des diskursiven Respekts erinnern. Nicht immer gelingt es in Zeiten von öffentlicher Dauererregung, von Hasspredigten in Social Media und populistischer Vereinfachung, im Namen der Wissenschaft erfolgreich für das Aushalten von Widersprüchen und Ambivalenzen, für Verständnis und ruhige, vernünftige Analyse zu werben. Die Spannungen sind größer geworden. Seit rechter Populismus auf der einen Seite und eine manchmal repressive Züge tragende Political Correctness auf der anderen Seite die Freiheit der Universität einzuschränken suchen. Vieles von dem, was über Jahrzehnte als Konsens des akademischen Autonomiegebots galt, steht heute auf dem Spiel. Es ist zum Gegenstand von erbittertem Streit, bestenfalls von diskursiven Verhandlungen geworden. Gerade in schwierigen Perioden ökonomischer und gesellschaftlicher Erschütterung fällt der Universität jedoch eine Schlüsselrolle als soziales Modell zu. Sie muss zeigen, dass sie tauglich ist zum Vorbild für eine Gesellschaft der Kohäsion und der bewältigten Vielfalt. Sie hat zu demonstrieren, dass auch bei kontroversen Themen Rationalität die Grundlage aller Diskussionskultur bildet. Sie sollte Toleranz und Fairness verteidigen, das Gesprächsprinzip leben, die Möglichkeiten gelingender Kommunikation gerade in komplexen Meinungsstreitigkeiten unter Beweis stellen. Schutzräume müssen für Menschen gelten, nicht aber für wissenschaftliche Themen. Hier ist das Prinzip der freien Rede und der akademischen Autonomie unantastbar. Wer, wenn nicht die Universität, kann das schützen, was Jürgen Habermas die rationale Binnenstruktur des verständigungsorientierten Handelns nennt. Heutige Universitäten sind, sofern sie gut funktionieren, Modelle gelungener Integration. Sie zeigen, dass es richtig ist, wenn Menschen aus unterschiedlichsten Herkunftsländern zusammenkommen und sich derselben Sache widmen. Sie demonstrieren, dass Toleranz eine Haltung der Wissenschaft und des sozialen Miteinander gleichermaßen ist. Sie sind offen für neue Ideen und kritisch widerständig gegenüber jenen, die Freiheiten einschränken wollen. Sie leben aus der Kraft des Heterogenen im Blick auf Menschen, Methoden und Denkhaltungen. Sie bilden soziale Modelle für ein Miteinander, das durch Verständnis und Verständigung geprägt ist. Und sie helfen dabei, Gegensätze produktiv zu machen, weil sie aus ihrer Geschichte wissen, dass das Richtige nicht durch das Verfolgen der immer gleichen Richtung entsteht. Das Modell einer Universität der Vielfalt, also gewissermaßen Dahrendorfs Multiversität, könnte durch die kreative Kraft der Diversität von Denkhaltungen und Traditionen, Methoden und biografischen Hintergründen auch ein Vorbild für unsere gespaltene oder mindestens zerrissene Gesellschaft sein. Fragen möchte ich am Schluss, wie viel vom alten Geist Humboldts noch in diesem neuen Gebilde der Universität der Vielfalt steckt. Humboldts Konzeption der Universität war so überaus wirkmächtig, weil sie als Idee überzeugte. Im Kern ging sie von der dialektischen Einheit zwischen Lehre und Forschung aus, die beide ineinander enthalten sind und sich wechselseitig bestimmen. Humboldts Credo lautete, Zitat, überhaupt lässt sich die Wissenschaft als Wissenschaft nicht wahrhaft vortragen, ohne sie jedes Mal wieder selbsttätig aufzufassen, und es wäre unbegreiflich, wenn man nicht hier sogar oft auf Entdeckungen stoßen sollte. Die Lehre dient also der Klärung der forschenden Erkenntnis, indem sie diese auf den Prüfstand stellt. In der Vermittlung geschieht die Reflexion der wissenschaftlichen Arbeit. Und umgekehrt bedarf natürlich die Forschung der lehrhaften Verarbeitung, wie sie sich stabil und transparent entwickeln. Beide Bereiche sind aufeinander angewiesen, denn ohne ihr Komplement können sie jeweils gar keine Identität gewinnen. In dieser Denkfigur verrät sich, das wissen Sie, die Prägung durch den deutschen Idealismus, etwa durch Schelling und seine 1803 in Jena gehaltenen Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums. Humboldt für Massenuniversitäten geht nicht mehr, so dekretierte Anfang der 1990er Jahre Jürgen Mittelstraß. Seine Analyse der unzeitgemäßen Universität blieb allerdings den Beweis schuldig, wie denn ein Weg aus der vermeintlichen Sackgasse des hochschulpolitischen Pragmatismus gefunden werden könne. Mittelstraß tadelte wortreich die Selbstvergessenheit der Administratoren und deren allein an quantitativen Zielen orientierte Politik des Studienplatzausbaus und der institutionellen Expansion. Er vermisste Geist und Forschungskreativität, erkannte stattdessen eine Formalisierung der Lehre durch die Didaktik, die ihm unoriginell erschien, und er beklagte die Vorherrschaft der Gremienarbeit. So richtig diese Befunde in der Sache sind, so unergiebig ist eine Analyse, die in der Klage über Werteverlust, Vermassung und fehlende Reflexionskraft der heutigen Universität stecken bleibt. Mittelstraß Streitschrift liefert ein Beispiel für jene Feiertagskritik, die sich von der Sonntagsrhetorik in qualitativer Hinsicht nicht unterscheidet, weil sie nur Beschwörungsformen, aber keine Lösungsvorschläge bietet. Humboldts Universitätsmodell passt nicht zur Massenuniversität, so lautete die These. Das stimmt in dieser apodiktischen Zustimmung nicht. Denn das Ziel der forschungsgeleiteten Lehre kann als Richtwert für jedes Studienprogramm auch der heutigen Universität Gültigkeit besitzen. Es bildet schließlich das wesentliche Unterscheidungskriterium für die Abgrenzung gegenüber der beruflichen Qualifizierung, die im Deutschen Ausbildung heißt. Von Humboldt bleibt die Verpflichtung, auch in die heterogene Universität unserer Tage den dialektischen Treibsatz einer Einheit von Lehre und Forschung einzubringen. Zu begreifen ist dieser Humboldtsche Treibsatz nicht als ideelle Entlastung vom Funktionalismus der aktuellen Universitätskonzeption. Humboldt ist nicht der Universitätssonntag nach den Wochentagen der Massenvorlesungen und Drittmittelwettbewerbe. Humboldt bedeutet vielmehr ein intellektuelles Korrektiv, ein Anspruch auf die Zweckfreiheit von Grundlagenforschung, auf das Desiderat eines nicht allein praktischen Bildungsbegriffs. Darin steckt die Idee der wissenschaftlichen Autonomie, die von zahlreichen Theoretikern im breiten Spektrum zwischen Schelsky und Habermas, Dahrendorf und Luhmann verteidigt wird. Und nicht zuletzt spiegelt sich dieses Humboldtsche Ideal auch in den Bestimmungen unseres Grundgesetzes, Artikel 5 Absatz 3, die sagen, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Wenn Humboldt ein wirkliches Gegengewicht zur pragmatisch-utilitaristischen Universitätsstruktur sein soll, dann nur im Sinne einer funktionalen Komplementarität. Sein Modell sorgt für einen Anspruchshorizont, an dem sich der sei es pluralistische, sei es neoliberale Pragmatismus immer messen lassen sollte. Damit Vielfalt nicht in Tonnenideologie umschlägt, bedarf es eben der Einheit von Lehre und Studium und Forschung. Sie erinnert uns an jene Offenheit der Wissenschaft und der Lehre im Sinne einer Freiheitsermöglichung, die Freiheit nicht einfach konditioniert, sondern als Zweck in sich selbst definiert. Damit wiederum neoliberale Steuerungsziele nicht zu bürokratischen Zwängen verkommen, muss die Humboldtsche Formation als Korrektiv wirken, das Grenzen setzt, geistige Unabhängigkeit sichert und Spielräume für Experimente in der Lehre und Kreativität in der Forschung schafft. Mit Humboldt würde sich die Erwartung verbinden, dass die Universität nach dem Prinzip der Rationalität als Freiheitsermöglichung gestaltet werden könne. Abschließend ist zu sagen, Universitäten bewegen sich heute im Widerspruch, dass sie durch ihre Grundlagenforschung Räume für offene Gesellschaften schaffen und zeitgleich den Zwecken der Praxisorientierung, Berufsvorbereitung und auch der gesellschaftlichen Mission im Erklären ihrer Arbeitsergebnisse dienen müssen. Dieses Paradoxon schulden sie ihrem doppelten Anspruch, akademische Freiheit zu schützen und zugleich gesellschaftlich nützlich zu sein. Wenn sie beides ernst nehmen, Freiheit und Nützlichkeit, dann fahren sie aber auch mit dem Widerspruch, der ihre institutionelle Identität begründet, nicht schlecht. Genau daran erkennt man, dass dieser Widerspruch eben keine Blockade im Modell der modernen Universität erzeugt, sondern dass er ihr konstitutiv angehört und dass er durchaus auch produktiv sein kann. Das war früher schon so, als Universitäten kleiner und scheinbar elitärer waren. Die Humboldtsche Konzeption bedeutete damals wie heute nicht einfach eine materielle Wirklichkeit des akademischen Alltags, sondern immer einen idealistischen Anspruch. Aktuell ist dieser Anspruch eine gelegentlich korrigierende Verpflichtung, neben den sehr wohl berechtigten Notwendigkeiten des institutionellen Realitätssinns auch die Idee der Universität weiter zu denken. Weiter heißt hier weiterhin mit Humboldt und weiter als Humboldt. Das Weiter als Humboldt führt fast zwangsläufig zur Universität als Sozialmodell gelingender Pluralität und Diversität, wie es vorhin skizziert wurde. Auf diesem Modell lässt sich aufbauen, ohne dass die alte Universitätsidee preisgegeben werden muss. Vielen Dank.